Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Meine ganze prägende Jugendzeit bis zum 11. September 2001 bin ich davon ausgegangen, dass die Welt immer besser wird. Alles wird gut. So bin ich aufgewachsen. So. Und dieser Traum ist definitiv aus. Und trotzdem hat Rio Reiser damals schon gesagt, und daran halte ich mich auch fest, aber ich werde alles dafür tun, dass er trotzdem Wirklichkeit wird.
Radio 1, die Hörbar Brust, schön, dass Sie das Radio eingeschaltet haben, die Sendung eingeschaltet haben, oder schön, dass Sie diesen Podcast streamen. Jede Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber und dies ist mein Gast heute.
Radio 1, Hörbar Brust.
Wenn Schauspielerinnen und Schauspieler über ihren Beruf und auch über die Tücken ihrer Branche sprechen, taucht manchmal das Narrativ von der ungeliebten Auszeichnung auf. Da wird er einem verliehen, der Superpreis. Anerkennung auf ganzer Ebene, Kritik und Publikum jubeln. Und danach gibt's für die Ausgezeichneten erstmal keinen Job mehr. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ist aber immer wieder so. Auch unser heutiger Gast, die Schauspielerin Lavinia Wilson, steckte schon in einer solchen Situation. Nach dem Max-Ophüls-Preis 2004 standen, wie man so schön sagt, die Telefone für ein Jahr quasi still. Schaut man sich die Filmografie, also all die Projekte, die Frau Wilson in ihrem Leben so gedreht hat, mal an, kann man sie im Nachhinein zu dieser Pause oder diesem Luftschnappen eigentlich nur beglückwünschen. Mit 11 kam sie zum Film und dort ist sie bis heute. Frau Böhm sagt Nein, Quellen des Lebens, Deutschland 86, Legal Affairs. Zwischendurch aber studierte die 1980 in München geborene Mutter dreier Söhne auch noch. Aktuell ist Lavinia Wilson in einer neuen Netflix-Serie zu sehen. Aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, lassen wir uns von ihr gerne durch die wichtigsten und lustigsten Stationen ihres Lebens begleiten.
Herzlich willkommen, liebe Lavinia.
Danke, Bettina. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Es ist fast 12 Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Also wir haben uns dazwischen schon mal gesehen, weil wir eine gemeinsame Freundin haben, Annette.
Ja.
Bei deren Geburtstag wir uns getroffen haben. Und ich habe dich natürlich zwischendurch gesehen in bestimmten Rollen. Und natürlich ist es für mich dann so, wenn ich Menschen einmal persönlich begegnet bin, es ist nochmal ein anderes Draufblicken, nochmal ein anderes Beobachten. Aber es ist wirklich lange her und ich habe gedacht, ja, du hast, also ich will jetzt nicht sagen durchgearbeitet, aber du hast schon ein strammes Tempo am Leib.
Gefühlt sind diese 11 Jahre her ein anderes Leben, ich glaube auch eine andere Welt. Ist einiges passiert und ich war damals ja gerade frisch Mama geworden zum allerersten Mal und in einer völlig anderen Lebensphase. Und ich glaube, die Sorge, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, war schon, dass jetzt alles schwieriger wird mit dem Job. Und es ist logistisch schwieriger geworden, aber was die Rollenangebote angeht, ist seit ein paar Jahren, bin ich wirklich sehr beschenkt worden, bin ich sehr dankbar. Ich glaube aber, dass das nicht unbedingt nur mit dem Kinderkriegen zu tun hat und einer anderen inneren Unabhängigkeit, sondern zum Glück auch mit insofern right time, right place mit Me Too. Ich glaube, vor 10 Jahren wäre Mitte 40 sein für eine Schauspielerin schwieriger gewesen. Das war irgendwie so die Gnade der späteren Geburt.
Ach wirklich? Also das heißt, du hast das wirklich gespürt. Es hat nochmal eine andere Eigendynamik gekriegt. Würdest du so ein großes Wort dafür nehmen?
Eigendynamik, es war wirklich von ein paar Monaten auf den anderen, also mit dem Jahreswechsel 2017, 18, plötzlich wurden die Rollen interessanter. Plötzlich gab es ambivalente Frauenfiguren. Plötzlich wurden mir Hauptrollen angeboten für erwachsene Figuren, die ein eigenständiges Leben hatten und nicht irgendwelche Anhängsel waren, die auch nicht einfach nur die starke Frau, weil es wird ja auch oft dann so eindimensional nach starken Frauen geschrien, was ja auch total misogyn ist irgendwie oder ein ganzes blödes Stereotyp.
Es ist Stereotyp, absolut.
Genau. Und ich glaube, es ist noch viel zu tun, aber da hat sich sehr viel verändert. Und wobei andererseits der Backlash ist ja gerade schon in vollem Gange, so ist es ja nicht.
Ja, ich glaube, beides ist immer parallel zueinander da, so widersprüchlich es auch ist. Und das ist ja doppelt gut, dass du hier bist. Du bist ja studierte Philosophin und könntest vielleicht an dieser Stelle oder vielleicht auch später, damit wir nicht gleich irgendwie in den vierten Gang gehen, würde mich schon interessieren. So Stichwort, es gibt ja dieses große Wort Ambiguitätstheorie. Theorie, ne? Und ich habe immer, wenn ich nach dem Sinn des Lebens gefragt wurde, was komischerweise gar nicht so häufig passiert. Warum kommen nicht Menschen auf mich zu und fragen einfach mal so nach dem Sinn des Lebens? Ich finde es immer interessant, wie Menschen darauf antworten. Und ich habe immer gedacht, für mich wäre die Antwort, trotz all dieser Widersprüche nicht den Verstand zu verlieren, nach Möglichkeit oder trotzdem gerne weiterzuleben, obwohl ja alles im Leben oder vieles im Leben so unglaublich widersprüchlich ist, auch in uns selbst. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht, ich drop das jetzt gerade schon und lass uns da jetzt noch gar nicht so einsteigen, sondern vielleicht mit deiner ersten Musik machen wir es uns leicht.
Ja, ich drop noch dazu ein Embrace the Paradox. Aber jetzt haben wir Musik.
Oh, das lass dir schützen. Oder ist es nicht
bestimmt
von dir?
Schon irgendwo, I don't know.
Hast du auch manchmal Ideen, bei denen du Angst hast, nachzugucken, ob sie vor dir schon mal jemand hatte?
Nein.
Nein.
Ich halte meine Ideen grundsätzlich nicht für so originär. Ich denke immer, wenn mir irgendwas einfällt, das muss es doch schon gegeben haben.
Okay, das spricht wahrscheinlich für dich und gegen mich, dass ich das gesagt habe. Weil ich habe neulich gedacht, ich würde gerne... Ich würde gerne einen Pflegedienst aufmachen für Leute, die ein bisschen anders sind. Und ich würde es gerne Health Angels nennen.
Gut.
Ja, und dann habe ich gedacht, weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgeguckt, weil ich dachte, ich würde mich zu sehr ärgern, wenn, also ich kann sowieso keinen. Also hier, bitte, ich schenke jedem da draußen, der jetzt Bock hat und der einfach nur nach einem Namen für seinen Pflegedienst gesucht hat, Health Angels. Wobei es wahrscheinlich immer, okay, es ist wahrscheinlich, okay, lassen wir das. Ich habe mich total verrannt und werde den Fokus jetzt, ich habe echt einen Schweißausbruch, weil ich eure, Sie müssen sich das so vorstellen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vor mir sitzt mein Gast, der mich mit großen Augen anguckt und Mariam, die mich mit großen Augen anguckt und ich merke, ich bin in einer Sackgasse. Keep Moving heißt der Song, den du dir ausgesucht hast von Jungle. Mhm. Möchtest du mir noch was dazu sagen? Was ist das?
Lustig, habt ihr eigentlich die Reihenfolge, die ich euch geschickt habe, mit übernommen? Oder habt ihr selber gewürfelt?
Nee, ich habe sie, im weitesten Sinne habe ich sie übernommen. Das mache ich immer so, aber wenn Songs zu schnell in die Kindheit gehen, dann weiß ich, wir sind zu schnell mit dem Song, wir sind da noch nicht. Wir machen erstmal dieses Warm-up hier, das gerade voll gegen die Wand gefahren ist. Und
ich finde es fantastisch und es macht, super, macht nur so Spaß. Mhm. Ich weiß gar nicht so viel über die Band und die Sänger, da geht es mir wirklich nur um den Song, weil der so auch eine Überzeugung von mir widerspiegelt, dass ich finde, dass man immer in Bewegung, also es ist toll, dass wir als Menschen in Bewegung bleiben können, aber es bedeutet ja nicht, dass man vor was wegrennen muss. Und der macht einfach unglaublich großen Spaß. Und wenn ich mal faul bin und den Song höre, dann habe ich sofort wieder Energie.
Nochmal diesen Satz. Wir sind immer in Bewegung, aber das bedeutet ja nicht, dass wir vor etwas wegrennen müssen.
Ich finde es gut, dass man immer in Bewegung sein kann und man muss auch beweglich bleiben, auch beweglich im Geiste, im Sinne von Umdenken, Andersdenken, andere Perspektiven einnehmen. Und trotzdem heißt ja Keep Moving nicht, dass man unbedingt vor was davonrennen muss.
Ja, ich finde das super. Ich wollte ja nur wissen, ob ich es richtig verstanden habe, denn es gibt auch viele Leute, die zum Beispiel zur Ruhe kommen, für Stillstand halten und Stillstand sehr negativ konnotieren. Das habe ich noch nie verstanden. Als wäre das schon so ein Zurückgehen, als wäre das schon eine Rückwärtsbewegung. Ich habe das Gefühl, dass so viel in Bewegung ist, weil alles auf der Welt in Bewegung ist, jede Minizelle. Finde ich es ganz gut, wenn Menschen mal zur Ruhe kommen und auch wenn das Stillstand bedeutet. Gerade heutzutage habe ich das Gefühl, wir überschlagen uns in unserer Geschwindigkeit. Also insofern.
Das stimmt. Das kann ich aber nicht so gut.
So haben wir dich auch anmoderiert. Guter Song, wirklich guter Song. Jungle heißt die Band, Keep Moving, der Song. Und finde ich auch, hörten Sie vielleicht gerade von der Auswählerin dieses Liedes, Lavinia Wilson, Schauspielerin und heute mein Gast in der Hörbar Rust. Und ihre letzten Worte waren, das klingt jetzt apodiktisch, nein, aber kann ich nicht so gut so zur Ruhe kommen oder Stillstand. Ne? Ich hatte noch einen zweiten Satz gefunden. den allerdings nicht du gesagt hast, sondern jemand anders über dich schrieb. Bevor Rio kam, also dein erster Sohn, hatte sie als Schauspielerin auch mal mehrere Wochen Leerlauf. Das ist für viele in diesem Job so selbstverständlich, dass man das niemals thematisieren würde. Also das heißt, die Leute, mit denen du arbeitest, wissen auch, was für ein hohes Tempo du an den Tag legst und dass du immer in Bewegung sein musst. Aber was passiert denn, wenn du es nicht bist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann ich mittlerweile auch besser. Im Moment wird mir dann immer noch recht schnell langweilig. Also ich kann schon auch gut alleine sein. Wenn ich so einen Tag alleine mal Ruhe habe, das genieße ich dann auch total. Muss mir aber natürlich auch wirklich vornehmen, das Telefon dann nicht irgendwie dauernd an- und auszuschalten, weil da ist man auch nicht mehr alleine, wenn man irgendwie dauernd im Internet oder auf Social Media rumscrollt. Und so wirklich meditierend aus dem Fenster gucken, ich lese dann oder so, das ist dann für mich Entspannung. Oder mache Sport, wirklich so nichts tun. Irgendwie habe ich, vielleicht ist es auch ein großer Fehler, aber ich habe so das, also ich mag mein Leben gerade sehr gern, wie es ist. Ich habe das Gefühl, das hebe ich mir für später auf.
Das kann ja sein. Also ich weiß auch gar nicht genau, was Nichtstun ist, weil man ja eigentlich auch immer mit seinen Gedanken ist. Ja. Man ist ja nicht in Vollnarkose und wenn man das wäre, würde man gar nicht wissen, wie es einem geht. Also insofern ist dieses Nichtstun, glaube ich, sowieso schwierig. Aber eigentlich habe ich ja auch nur von einer Art von Stillstand gesprochen und ich finde, dann auch die Ruhe zu haben, um zu lesen beispielsweise, ist ja eine total probate Antwort, dass man, viele Menschen können genau das zum Beispiel nicht, wenn man dann mal so ein halben Tag Zeit hat oder vielleicht sogar einen ganzen oder ein Wochenende. Es gibt dieses eine Phänomen, das einen Namen endlich hat. Ich habe das bei Apokalypse und Filterkaffee, dem Podcast, gehört, an dem Tag, an dem Jagoda Marinic einen Gast hatte. Und sie wies darauf hin, dass es einen Begriff für all die ungelesenen Bücher gibt, die man klingt wahnsinnig japanisch.
Interesting.
Denn das ist ja auch, wir sind ja auch umgeben von so stummen Vorwürfen oder von den Ergebnissen unserer Projektion. Wenn ich mal Zeit habe, dann lese ich endlich dieses Buch. Ich kaufe mir dieses Buch. Ich gehe irgendwo hin zu Besuch, ich gucke, was da im Bücherregal steht und denke, oh, das würde ich jetzt sofort am liebsten nehmen und mich hinsetzen und anfangen, das zu lesen. Mache ich aber nicht.
Ah, interessant. Ich habe das viele Jahre nicht gemacht, also auch nach dem Studium vor allem und dann mit den kleinen Kindern und so habe ich lange nicht gelesen und ich habe das so vermisst und jetzt wieder angefangen und das macht mich richtig glücklich. Und ich mache das eben, ich glaube, den Fehler, den viele machen oder den ich auch lange gemacht habe, dass ich mir vorgenommen habe, naja, abends vorm Einschlafen halt noch eine halbe Stunde lesen, kriege ich irgendwie nicht hin. Ich fahre in meinem Job unglaublich viel Zug und aufgrund der Situation mit der Bahn ist man sehr oft sehr lange im Zug, auch unter Umständen viel länger, als man eigentlich möchte. Und das ist meine Lesezeit. Und da ist es sozusagen, da freue ich mich dann fast über eine Zugverspätung. Mhm. Und oft denke ich auch, wenn ich was anfange und 20, 30 Seiten lese und dann nicht weiterkomme, dann ist es nicht unbedingt ein schlechtes Buch, aber es passt halt nicht zu mir. Genau. Da brauche ich ja kein schlechtes Gewissen haben.
Nein, das finde ich auch. Mir geht es eher darum, dass ich glaube, dass wir alle, bis auf wenige Ausnahmen, zu denen du zählst, weil du wirklich, das stimmt, jetzt wo du sagst, was ich über dich weiß, ist, du bist eine Vielleserin und eine Schnellleserin, glaube ich auch.
Ich vergesse auch ganz viel, ganz schnell.
Gut, aber immerhin liest du es und du schläfst nicht ein, was ich ja auch nervig finde. Ne? Ich habe ganz viel schon gelesen oder wollte ganz viel lesen und bin dann eingeschlafen oder habe es sofort wieder vergessen, was mich ärgert. Aber dieses Wort, das mir jetzt nicht einfällt, aber das ich gleich für sie raussuche. Moment, Mariam hat es gefunden, das ist super.
Tsundoku heißt auf Japanisch stapeln, aufstapeln.
Ja, macht Sinn. Ich hoffe, Sie haben das verstanden. Tsundoku heißt auf Japanisch aufstapeln, stapeln, genau. Und diese, ich führe dich nachher, wenn du diese Wohnung wieder verlässt, an meinen Tsundokus vorbei, die alle toll sind. Die würde ich mir alle wieder kaufen, diese Bücher. Aber wenn sie Münder hätten, würdest du hören, wie sie sagen, wann hast du Zeit für mich? Du hast es versprochen, komm doch mal vorbei. Hey, du hast am Wochenende vielleicht mal 2 Stunden. Lies mich, schlag mich auf.
Nee, bei mir würde dieses Aufgestapelte, ich finde, das macht total Sinn. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf Bücher bezieht. Bei Büchern habe ich das gar nicht so krass. Ich habe das eher bei der einen Wand, die ich schon mal immer streichen wollte. Oder bei so Dingen, die man halt aufschiebt. Leider auch manchmal bei Menschen, die einem wirklich mal ganz wichtig waren. Und man nimmt sich vor, jetzt melde ich mich. Und dann geht der Moment vorbei, dann passiert wieder was. Dass man so Sachen aufschiebt oder das sind eher so Hausarbeitssachen Oder ich wollte doch nochmal diesen einen Blumenkübel neu pflanzen oder so. Das sind so Dinge, die sich so aufstapeln und nicht passieren.
Aber ich glaube, dieses, wie ist das Wort dafür, Prokrastinieren, ne? Dieses Verschieben. Ich glaube, das haben wir sowieso alle unabhängig voneinander, ne? Dass wir bestimmte Dinge, also die Wand hätte ich sofort gestrichen und ich hätte sie im Zweifel. Ja, ja, genau, das beruhigt mich gerade so ein bisschen.
Okay.
Gerade wollte ich dir vorschlagen, pass auf, ich streiche deine Wände und du liest meine Bücher, aber da springt für mich nichts bei raus, merke ich gerade. Ist total bescheuert.
True. Ich könnte dir einlesen, kapitelweise.
Bevor wir dieses Thema zuklappen können und vielleicht auch in die nächste Musik gehen, aber dann doch noch mal kurz die Frage, wenn das jetzt zu einem Stillstand käme, denn du hast das Wort Langeweile ganz kurz benutzt, dann würde ich mich schnell langweilen. Du weißt ja genauso gut wie andere Menschen auch, dass aus Langeweile ja eigentlich, du würdest auch, glaube ich, immer befürworten, dass deine Söhne zwischendurch unbedingt die Langeweile ertragen müssen.
Große Diskussion bei uns.
Weil daraus Dinge entstehen, weil daraus Fantasie entsteht und Improvisation und so, ne?
Ja, absolut. Ist ja auch, also bei ganz vielen, ohne da drauf rumreiten zu wollen, aber ist ja auch bei vielen der Urgrund der Philosophie, dass man nur in so einer ganz radikalen Langeweile auf eine neue Idee kommen kann. Und bei den Kindern definitiv viele Diskussionen, vor allem der Mittlere, dem ist immer sehr schnell langweilig.
Was ist denn eigentlich philosophisch gesehen, was ist denn Langeweile? Also wie würde man das definieren? Die Abwesenheit von Reizen oder die Abwesenheit von Ablenkung? Was ist Langeweile?
Naja, Langeweile ist erstmal die Abwesenheit, je nachdem, welche Philosophie man befragt, aber es ist eigentlich die Abwesenheit von Bewegung im Geiste, aber ohne, also der Moment, bevor es in was Produktives umspringt wieder, würde ich, glaube ich, sagen. Und es ist auch gleichzeitig, glaube ich, psychologisch gesehen natürlich eine Weigerung, sich dann mit sich selbst zu beschäftigen.
Wie gemein, dass ich dich jetzt, also du musst jetzt nicht glauben, dass ich dich hier als Definition, als Wikipedia.
Da gibt es andere, die das definitiv.
Nein, aber ich finde, du hast eine ziemlich gute Antwort darauf gegeben schon. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen, finde ich. Roxette hast du mitgebracht.
Oh geil, ja.
Worüber ich mich sehr freue. Also gar nicht so viele Gäste wie gewünscht. Bringen eben die Song. Ich glaube, aber ist einmal mitgebracht worden in 23 Jahren. Es gibt so Songs, so, oder Status Quo oder so. Also ich will diese Band wirklich nicht hochhalten, aber ich glaube, dass ganz viele Leute das gehört haben und dann wahrscheinlich so denken, wenn sie rausgehen und ihre 8 Lebenssongs abgeben müssen. Für manche Bands, weiß ich nicht, die haben dann nicht so eine, die wirken dann nicht so sexy oder so. Roxette hat eigentlich eine ganz gute Lobby. Habe ich den Eindruck.
Mittlerweile wieder. Es war währenddessen, glaube ich, peinlicher als jetzt. Wenn ich mich recht erinnere. Also ich gehörte damit nicht zu den besonders Coolen.
Dieses Coolsein, darüber können wir auch nochmal sprechen, warum das so wichtig ist. Was verbindest du mit diesem Song? Also Roxette, Come Back Before You Leave. Toller Titel.
Ja, mag die Titel auch gern. Ich finde es auch ganz toll, weil wir werden ihn ja gleich hören, der so einen Groove hat, der einen so mitnimmt und gleichzeitig ist er nicht einer von diesen Riesenhits, den sie hatten, wie Joyride oder auch Spending My Time, was ja auch so eine große Ballade war. Das war eigentlich mein Einstieg zu Roxette, um ehrlich zu sein. Und war ich wirklich das erste Mal, dass ich selber mich mit Musik beschäftigt habe und die Entscheidung, eben welchen von diesen Songs aus der Zeit bringe ich mit, es war dann doch, also welche Band nehme ich, das andere die Alternative wäre gewesen? Europe, The Final Countdown.
Ja, oh Gott, wie geil, das ist so ein guter Song.
Ja, auch geil. Und Michael Jackson kann ich jetzt irgendwie nicht mehr hören. Also es sind ja Leute unterschiedlich. Die einen, denen ist es völlig egal, was sozusagen in den letzten 20 Jahren mit seinem Image passiert ist. Ich kann davon nicht mehr abstrahieren, deswegen ist auch irgendwie die Lust an der Musik mir vergangen.
Aber du trägst ein Rammstein-T-Shirt, ne? Kleiner Scherz. Also, okay. Dein Blick.
What? Wollte ich nicht. Ich dachte jetzt an drinnen und dann ist mir eingefallen, nee, das war aber ein Scooter-T-Shirt. Das war das einzige Mal, dass ich ein Band-T-Shirt getragen habe und das war nicht mal selbst gewählt. Da stand drauf Always Hardcore, genau. Aber nee, habe ich auch nie verstanden. Nee, und für diese 3 CDs bin ich, ich glaube, es muss 91 oder 92
sein. Was war die dritte? Ich habe da reingequatscht.
Es war Bad von Michael Jackson. Die war schon früh rausgekommen, aber okay. Ich hatte sie noch nicht. Ich habe es neu entdeckt. Dann,
Final Countdown.
Und Roxette bin ich, allerdings für Joyride, das, was wir jetzt hören, ist ja Tourism, bin ich mit einem Fahrrad im Allgäu, wo meine Eltern so einen Wochenendbauernhof hatten, 8 Kilometer den Berg hochgeradelt und zwar dreimal in die nächstgelegene Stadt Kaufbeuren, nachdem ich da angerufen hatte auf dem Festnetz, um diese CDs zu bestellen. Dann bin ich da immer hingeradelt über die Landstraße und dann war es immer nicht da. Dann bin ich am nächsten Tag wieder hin. Also es war echt ganz viel Einsatz und dann habe ich aber auch mit meinem tollen Ghetto-Blaster, auf den ich unfassbar stolz war und den ich auch als einer der ersten in der Klasse hatte, ich einen CD-Player. Also ich war wirklich richtig cool, der Star mit dem CD-Player, rauf und runter gehört. So, das sind halt so prägende. Und im Nachhinein war es auch so, ich bin auch alt genug jetzt, um ehrlich zu sein, weil vor 10 Jahren hätte ich gesagt, ja, ich wurde so von Hip-Hop geprägt und so. Das kann vielleicht auch stimmt auch zum gewissen Grad, habe ich viel gehört, damit 15, 16. Muss natürlich zugeben, dass zumindest der Hip-Hop, den es auch damals gab aus Amerika, der hat nur wirklich nicht meine Lebensrealität wiedergespiegelt.
Hat er nicht?
Nee, also in München leben.
Der Shitstorm ist eh schon am Laufen, weil du Ghetto Blaster gesagt hast. Das heißt nämlich so, okay. Boombox. Das wird dich vernichten. Keine Rollen mehr. Tut mir leid, Lavinia. Okay. Das war's.
Ja, gut.
Gut, wir hören jetzt Roxette. Schauspielerin Lavinia Wilson ist heute zu Gast. 1980 in München zur Welt gekommen, am 8. März, am Internationalen Frauentag. Als Münchnerin frage ich dich jetzt etwas, was ich dich aber auch gleich noch als Wahl-Berlinerin fragen werde. Du lebst ja jetzt, du 20 bist, glaube ich, lebst du in Berlin ungefähr?
Ich lebe länger in Berlin als in München, ja.
Um Berlin wird ja immer so ein Bohai gemacht. Es gibt ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die nicht in Berlin leben. Schreiben Sie uns gerne, wo Sie uns hören, hörbar@radio1.de. Wäre Berlin ein Mensch? Wie würde er sich kleiden?
Wie Iggy Pop?
Das ist die charmante Antwort, würde ich sagen. Damit kommt Berlin ganz schön gut weg. Ja,
der hat doch meistens immer nur eine Hose an.
Und runtergelaufenes Make-up und sowas, ne? Und ist ein bisschen, ist sehr dünn und sehnig.
Ja.
Ich hab drauf gesetzt, dass du sagen würdest, ganz ehrlich, das kann man nicht beantworten, weil dann hätte ich dich entlassen mit einer anderen Frage und hätte gesagt, stell dir einfach mal vor, du würdest jemandem ein paar Berliner Bezirke als Menschen beschreiben. Weil die sind ja wahnsinnig unterschiedlich.
Ja.
Letztendlich ist ja Reinickendorf ist nicht Iggy Pop, da wirst du mir recht geben.
Ja.
Was wäre Reinickendorf für eine Person?
Aber fragst du jetzt nach berühmten Personen oder so eine Beschreibung?
Kannst du dir völlig aussuchen.
Ich glaube, die hat sehr praktische, so eine praktische Freizeitjacke an. Die Person.
Und was hört sie für Musik?
Ich habe gestern ein total interessantes Interview mit Roland Kaiser gelesen.
Ja,
der ist erstaunlich cool, das wusste
absolut,
ich gar nicht.
Doch, total, absolut.
Ganz schlauer
ja,
Typ.
Ja.
Ich glaube, Roland Kaiser.
Gute
Und
Antwort.
In Reinickendorf ist auch so schön leise jetzt, ohne den Fluglärm. Ich glaube, die haben es echt gut da jetzt.
Also ich finde, du hast dich mit Bravour hast du dich geschlagen. Du darfst dir die anderen beiden Gäste, die jetzt noch ausstehen, von all den Bezirken aussuchen, bei denen du dich vielleicht am sichersten fühlst, dass es danach keinen Shitstorm gibt. Das Wort Shitstorm ist schon zum zweiten Mal gefallen in diesem Gespräch.
Okay, verstehe. Welche Bezirke kenne ich? Naja, Kreuzberg, da wohne ich.
Das ist der Iggy, ne?
Ja, Iggy, nee, aber auch Rio.
Ja, Reise. Stimmt, ja.
Ja. Kommt ja heute auch noch, genau, in unserer Song-Auswahl.
Du hast deinen ersten Sohn nach ihm benannt, Rio Reiser. Der Traum ist aus, dauert im Original fast 10 Minuten.
Aber ich finde, der Song trifft wirklich. Also der ist aktueller denn je.
Dann nimm schon mal ein bisschen was vorweg, warum?
Einfach diese Refrainzeile, der Traum ist aus, aber also ich glaube, für viele Menschen und für mich auch in den letzten Jahren, gerade wenn man sich anschaut, was politisch passiert, ist so eine Anhäufung von Enttäuschungen und von Schocks und von negativen Überraschungen, dass man schon sagen kann, dass so ein Traum, mit dem ich ja aufgewachsen bin, also ich bin Kind der 90er, 89 ist die Mauer gefallen, ich war 9 Jahre alt. Meine ganze prägende Jugendzeit bis zum 11. September 2001 bin ich davon ausgegangen, dass die Welt immer besser wird. Alles wird gut. So bin ich aufgewachsen. So. Und dieser Traum ist definitiv aus. Und trotzdem hat Rio Reiser damals schon gesagt, und daran halte ich mich auch fest, aber ich werde alles dafür tun, dass er trotzdem Wirklichkeit wird. Das hat sowas berührt mich und hat auch was ganz Motivierendes.
Interessant, dass du eigentlich ja in einer Zeit zur Welt gekommen bist. Also würden wir so über unsere Eltern sprechen, die in der Regel also meine Eltern eher Nachkriegsgeneration, du bist jetzt jünger als ich.
Meine Eltern waren alt.
Für die ist ja die Welt eigentlich immer besser geworden. Auch nicht für alle. Aber wenn wir jetzt mal so den Mittelstand, ne, in Deutschland, so, das wurde, die sind mit nichts auf die Welt gekommen und mit den ganzen Blessuren noch und dann wurde es, und dann Wohlstand und so. Ist interessant, dass für dich der Traum auch da war, dass du als Kind der 80er, also 1980 geboren, dachtest, die Welt wird immer besser. Was fehlte dir denn? Was störte dich?
Naja, ich glaube, es ist natürlich wirklich nur ein ganz subjektiver Blick von einem privilegierten weißen Mädchen in Bayern. Ne? Mhm. Aber das war halt die Perspektive, die ich hatte zu dem Zeitpunkt.
Ja, na klar.
Und nicht so, dass ich irgendwie Entbehrungen erlitten habe in der Kindheit, aber es gab Tschernobyl, es gab das Waldsterben, es gab den sauren Regen, es gab diese Umweltbedrohung durch die Umweltverschmutzung, die schon, also jetzt sehr präsent war.
Den Kalten Krieg gab es auch.
Und den Kalten Krieg. Mhm. Und vor allem den Kalten Krieg, der war vorbei mit 89. Mhm. Und es gab ja auch dann diese These von dem Ende der Geschichte und so, was sich ja alles nicht bewahrheitet hat. Aber es war ein unfassbar großer Optimismus. Auch, dass sie überhaupt diese Möglichkeit, dass die deutsche Einheit, das vergessen wir, glaube ich, heute, aufgrund der ganzen Probleme, die wir ja auch gerade haben, was für ein Wunder das ist, dass die gewaltlos vonstatten gehen konnte. Was nicht heißt, dass nicht irgendwie der Westen da ziemlich drüber gerollt ist, was, glaube ich, ein großer Fehler war. Aber zumindest war da so ein, ja, das war so ein Optimismus. Und ich dachte wirklich, wenn ich erwachsen bin, dann habe ich auch noch Norbert Elias gelesen, ziemlich früh.
Ich nicht.
Was Prozess ist mit der Zivilisation, der immer so eine schöne Theorie hat, dass eigentlich auch alle Rückschläge und so sind immer nur Schritte auf einer Stufe zu einer höheren Integration. Und ich war fest davon überzeugt, wenn ich Mitte 40 bin, was für mich damals natürlich uralt war, haben wir die Vereinigten Staaten von Europa und eine friedliche Welt.
Ja, und das Gegenteil ist der Fall.
Ja, aber es hat sich schön angefühlt über 10 Jahre. Und trotzdem, genau, und das wurde dann recht jäh im Nachhinein beendet mit, ich würde schon sagen, hier für uns im Westen mit 9-11. Und dann haben diese unfassbare Finanzkrise. Und ja, jetzt ist so eine.
Aber es war immer noch Sumpf. Es war immer noch so, dass da zwischen so Luft war, ne? Also so auch was das Tempo angeht, der Einschläge, wie auch immer man die nennen will. Und wir sagen das noch immer aus einer total privilegierten Position heraus. Also das soll jetzt nicht über woke klingen, das meine ich damit nicht, aber es kommt mir schon manchmal komisch vor, wenn ich mit Menschen zusammensitze und über den Zustand der Welt spreche oder das, was ich für den Zustand der Welt halte. Und meine Füße sind warm und mein Magen ist voll. Also nach wie vor denke ich so, es ist fast so ein bisschen absurd. Ich gehe nicht davon aus, dass es so bleibt, aber ich will mir auch nicht ausmalen, welche Art von Veränderung dann kommt und wie schnell das geht. Also insofern ist es vielleicht die beste Lektion für mein Wandtattoo Carpe Diem, für dieses, naja, aber jetzt ohne Quatsch, vielleicht ist das, was gerade passiert für uns, wie wir so leben, die beste Lektion, um sich komplett in den Moment, auf den Moment einzulassen, weil alles andere, deutlicher geht's ja wohl kaum, echt nicht zu planen ist. I don't know.
Es ist definitiv nicht zu planen, aber und auch wieder daher embrace the paradox. Trotzdem heißt es nicht, also glaube ich nicht, dass es bedeutet, dass man fatalistisch sein muss. Nur weil es gerade so aussieht, dass dieser Rechtsruck so wahnsinnig massiv geschieht und dass es einen Backlash gibt bei den ganzen Emanzipationsbewegungen und so weiter und so fort und sich keiner mehr für Ressourcenschonung interessiert und so weiter und so fort, heißt nicht, dass es so kommen muss. Es geht schon auch noch anders. So. Und das, finde ich, passt. Also das drückt dieser Song für mich aus. Das ist eine Hymne der Hoffnung.
Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei.
die Morgensonne schien.
Von Jagoda Marinic habe ich vorhin schon gesprochen, kann ich nur empfehlen. Das ist eine tolle Podcasterin, eine tolle Journalistin. Die können Sie kennenlernen in der Hörbar Rust, finden Sie im Archiv. Dort finden Sie auch zum Beispiel Anne Will, Senta Berger, Karin Mioska, Armin Müller-Stahl, Dirk von Lozo, Kai Bernstein, der wunderbare René Polisch und viele mehr. Heute sitzt hier die wunderbare, da zwinkert sie mir zu, Lavinia Wilson, die Sie als Schauspielerin kennen und deren Leben im März 1980 in München begann. Dein Vater, amerikanischer Professor der Anthropologie, gebürtiger Amerikaner. Deine Mutter, deutsche Politikwissenschaftlerin.
Das hört sich so unfassbar sophisticated an.
Naja.
Ich kann ja nichts dafür. Ja.
Ist doch toll.
Ja.
Also die haben dich ja trotzdem lieb gehabt.
Ja. Ich glaube schon.
Trotzdem sie so gebildet waren. Du hast noch einen Bruder. Ist er jünger oder älter?
2 Jahre jünger.
Wir haben uns ja, ich habe es vorhin kurz erwähnt, schon mal zu einem Gespräch getroffen. Da habe ich so ganz, ich habe meine ganz alten Unterlagen, so Stichworte, hier einfach noch mit reingenommen. Zum Beispiel, baute sich im Garten einen Parcours, über den sie turnte.
Ah ja?
Warst du das?
Ja, das war ich. Zusammen mit meinem kleinen Bruder und ich habe es geliebt. Das war, bevor ich reiten durfte, habe ich Pferd gespielt.
Ja. Du weißt, dass es Menschen gibt, die das auch so machen?
Du meinst Parcours?
Ja, also die sich Pferdekostüme anziehen und dann auch so.
Ja, ich habe letztens sogar ein Drehbuch gelesen, wo das irgendwie Thema war und das heißt Hobby Horsing oder so,
ja,
glaube ich.
Ja.
Ich habe die Faszination, ich bin sehr begeisterungsfähig, da hat sich die Faszination für mich noch nicht erschlossen.
Mhm. Vielleicht hast du da aber auch schon einen Anstoß gegeben für etwas? Weiß ich ja nicht. Du hast einen Bauernhof im Allgäu erwähnt.
Mhm.
Das geht mir zu schnell, warte. Denn vorher, als kleines Mädchen warst du häufig in Garmisch-Partenkirchen. Da haben deine Großeltern oder zumindest deine, die einen Großeltern wahrscheinlich gelebt, ne?
Ja.
Ist jetzt nicht so weit von München entfernt und idyllisch.
Ja, 2 Stunden südlich von München, Garmisch-Partenkirchen. Und es ist sehr lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und absurderweise habe ich jetzt eine Rolle zugesagt und ab Mitte März werde ich eine Person spielen, die aus Garmisch kommt. Mit dem kompletten Dialekt und allem.
Gib
für mich
mal,
ist es wie so ein, ich weiß es nicht, ich muss noch mal ein bisschen Coaching machen. Ich habe jetzt die Mama mal gefragt, dass sie mir das alles einspricht. Mal schauen. So. Ist eine Herausforderung. Auf dem Casting habe ich es, glaube ich, so hinbekommen, dass die Münchner es mir abgekauft haben. Ganz Garmisch, ich habe noch 4 Wochen Zeit, werde langsam nervös, weil ich habe noch nie so im Dialekt gesprochen. Und es ist bei mir, das geht ganz tief, das ist wirklich so ein, weil zuvor 5, das, wir haben da bis 85 haben die dort gelebt. Dann waren die beide verstorben, mit dem Erbe haben meine Eltern dann dieses Haus im Allgäu gekauft. Und das ist so eine, ja, das ist so eine, wirklich so eine richtige Kindheitserinnerung. Diese komische Zugspitze, die Leute, es ist alles irgendwie in meiner Erinnerung sehr groß. Es sind sehr viele Tannen und die Möbel sind alle so aus schwerem braunen Nussholz und Eiche. Und ja, und mir sind die, wir waren die Familie Wilson, also Wilson wurde immer die Wissens. Und beim Metzger gab es immer die Hirnwurst und so. Und ich wollte wirklich, habe mich damit nicht mehr beschäftigt. Und ich war vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren weil mit Freunden wandern dort und habe dann das Grab von den Großeltern gesucht. Und dieser Friedhof ist aber so vergrößert worden, dass ich dieses Grab nicht gefunden habe. Und jetzt dachte ich, jetzt spielst du mal die Rolle, geh zurück nach Garmisch, erweist denen deine Referenz. Und ja, da freue ich mich drauf. Aber die Figur hasst die Berge und ich mag sie ehrlich gesagt sehr gern.
Ist denn deine Erinnerung an diese Zeit eher auf den Sommer oder auf den Winter konzentriert?
Beides, aber schon auch Winter. Also die Winter, die ist jetzt so.
Also richtig, mit richtig viel Schnee und
ja, also
mit einem Feuer.
Schnee, ja, mit Meter hoch Schnee und dass man als kleines Kind wird so eine Schneise geschlagen und man weiß nicht, wo diese Schneewand links und rechts aufhört.
Oh,
ja.
Oh, als Klaustrophobikerin.
Habe ich zum Glück gar nicht, vielleicht deswegen.
Nee, das ist wie in so einem Labyrinth,
ja, genau.
In dem du nicht, du hast keinen Aufblick. Ne? Von oben siehst du zwar, wo Menschen langgehen und du hast dich da auch nicht gefürchtet. Nee.
Überhaupt nicht. Ich geliebt. Aber es war, wie gesagt, auch immer, wir sind ja immer nur am Wochenende. Gesundheit. Aber wie gesagt, wir sind da immer auch nur am Wochenende gefahren.
Okay, ja. Und dann ging es, Dann ging es ins Allgäu. Wie weit ist das? Ist dieser Bauernhof von München entfernt gewesen?
Je nachdem, ob das vor oder dem Weiterbau der Autobahn war. Mhm. Das sind wirklich alles sehr subjektive Erinnerungen. 1-2 Stunden sowas.
Okay, aber man konnte, bist wahrscheinlich auch mit deinen Eltern zusammen hingefahren. Genau, immer. Und wenn du dann da warst, hattest du eine Freundin, die du nur da getroffen hast und die mit deinem Münchner Leben gar nichts zu tun hatte?
Absolut. Ich habe mich über einige Jahre war ich ganz, was für mich ganz wichtig und ganz prägend, dass ich mich mehr als Land als als Stadtkind begriffen habe. Und überhaupt nicht in der Stadt sein wollte und hatte meine Freundinnen vor allem auf dem Reiterhof.
Du hattest kein eigenes Pony oder Pferd, sondern du bist dann dahin, hast gestriegelt, hast dein Geld dafür ausgegeben, Reitstunden zu nehmen, sowas in der Art.
Genau, in den Ferien, dann hatte ich immer gespart und dann konnte man sozusagen so ein Pferd sich für eine ganze Woche mieten, dass es wie einem gehört hat. Irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass der Reitstallbesitzer das Pferd halt doch an andere vermietet hat, wenn ich mal gerade nicht da war.
Wie hieß denn dein Lieblingspferd? Weißt du das
noch? Die haben gewechselt, aber mein absolutes Lieblingspferd hieß Gypsy.
Das darfst du auch nicht mehr sagen.
Vielleicht, ja. Aber ich habe sie wirklich sehr geliebt und am liebsten ohne Sattel über die Wiese.
Oh ja.
Also nie Springreiten oder Dressur oder so war nicht mein Talent. Ich immer in der Natur, ja.
Ja, aber die Natur 1986, Tschernobyl, du hast es vorhin schon angesprochen, plötzlich wird es ein bisschen schwieriger oder man weiß nicht so genau, ne? Weil es ist ja nicht Staub, der da runterkommt und der sich auf alles legt oder so, was schlimm genug ist, sondern radioaktive Strahlung, was ist das, wo ist das, was macht es mit uns? Deine Mutter ist mit dir und deinem Bruder, habe ich hier auch in meinen alten Unterlagen gefunden, einen Monat zu Verwandten nach Louisiana gezogen.
Ja, stimmt. Das, wie du es beschreibst, wir waren genau an den Tagen, als es rauskam, auf dem Land. Und ich kann mich erinnern, es war ein unglaublich schöner Sommertag mit ganz klarer Luft und plötzlich war das aber eine Gefahr. Und alle sofort rein. Ich meine, die da waren, können sich bestimmt alle sehr gut dran erinnern auch. Und ich glaube, eine Schwägerin von meinem Vater hatte ein, warst du das bei, oder Flugbegleiterin bei Delta Airlines. Und damals war es noch so, dass du der Star warst, also der Stewardess oder Flugbegleiterin und konntest, glaube ich, die ganze Familie dauernd umsonst irgendwo hinfliegen lassen. Und mein Vater musste arbeiten, er ist geblieben, aber meine Mutter, mein Bruder und ich sind sofort ab nach Amerika für einen Monat geflüchtet. Was natürlich auch wiederum sehr privilegiert
ist. Wie wurde euch das erklärt?
Es wurde uns als Ferien verkauft. So. Ich war ja sogar gerade, ich weiß nicht, wann war das denn, da war ich gerade in der ersten Klasse. Doch, war ich, glaube ich. Oder noch nicht?
Nee. 86, es kommt hin.
Ja, aber es war ja Sommer 86, ich bin ja wenn dann erst im Herbst in die Schule gekommen. Okay. So, von daher. Und als wir dann zurückkamen, ist auch eine Geschichte, die ich aber gerne erzähle, wofür ich meiner Mutter auch sehr dankbar war, ist, dass sie, es gab eben in diesem Dorf dann so eine Kuh, die eigentlich zur Schlachtbank geführt werden sollte. Weil die keine nicht mehr genug Milch mehr gegeben hat. Und die hat dann irgendwie beschlossen mit dem Bauern, dem die gehört hat, halt stopp, wir holen die jetzt, die geht nicht zur Schlachtbank, sondern wir stellen die rein und wir füttern die mit Heu aus dem Stadel nur von ganz unten. Weil man durfte ja keine Milch mehr trinken. Und das wurde alle wurden mit Milchpulver so. Und diese Kuh, die hat so viel Liebe gekriegt von uns allen, dass die plötzlich angefangen hat, Milch zu geben, wie noch nie. Und irgendwie wurden dann jede Woche damals noch diese Glasflaschen von dieser einen Kuh, wurde diese wertvolle Milch nach München im ganzen Viertel verteilt. Und das fand ich irgendwie toll, weil so eine schreckliche Katastrophe irgendwie, und da bin ich meiner Mutter bis heute dankbar, für uns Kinder, als was im Endeffekt, wir haben uns das gemerkt, als was Selbstwirksamkeit bedeutete. Es gab ein riesiges Problem, aber wir hatten eine Idee und wir haben es gelöst. Und das war, glaube ich, echt ein ganz wichtiges Erlebnis. Ich habe dann Tschernobyl natürlich schrecklich, theoretisch, aber praktisch hat es irgendwie so ein wohliges Gefühl von, das war ein Abenteuer. Mhm. Und wenn man was als Eltern hinbekommt, dann, also das haben sie echt gut gemacht, muss ich sagen.
Kann man sich sofort auch als Filmszene vorstellen, finde ich, total. Jetzt hast du sie uns allen geschenkt, aber wenn du eines Tages mal wieder einen Film drehst, vielleicht kannst du das da irgendwie einflechten. Stimmt. Dann wird es jetzt Freedom von Elle Valency, kommt aus Lyon, sie ist also eine Französin. Ja. Naja. Und du hörst dieses Lied in was für einem Kontext? Oder was löst es in dir aus?
Können wir es erst hören und dann drüber sprechen? Dann ist, glaube ich, die Erinnerung frischer.
Gut, machen wir so. Ja.
Radio 1. Hörbar Brust.
Out on the porch.
Let's have a mid-city fiesta with your West LA connection. Hop inside the vehicle, start crossing intersections. We learning life's lessons while we blaze the cerebral lessons. A man but still a child and I have so many questions. Struggle all my life to evade the misconceptions. Then find a place to live between the negatives and positives. While trying to make money, slinging synonyms and homonyms. I went to Pop's house so I could...
Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Lavinia Wilson. Du bist sehr früh vor der Kamera gelandet, was primär, glaube ich, zu tun hat mit einem Job, den deine Mutter gemacht hat. In einem anderen Podcast, in dem du zu Gast warst, habe ich mir die Genese schon so ein bisschen angehört, dass der Dollar irgendwie so ein bisschen schwach war und dass deine Eltern dementsprechend gerade ein bisschen weniger verdienten und dass sie sich was überlegen mussten. Und bevor sie diese super Idee hatten, nämlich mit Anfang 50 oder so, noch wirklich so ein Start-up zu gründen.
Hieß damals aber nicht so.
Nee, hieß nicht so. Hieß einfach sehr geile Idee, glaube ich.
Ja.
Und haben sie, da ist was passiert. Deine Mutter hat gejobbt in einer Filmproduktion?
Genau.
Oder was war das?
Also mein Vater war Professor bei den Amis für Social Anthropology. Genau. Und meine Mutter hat sich irgendwie so, vor allem zwei Kinder bekommen und sich dann irgendwie über Wasser gehalten. Und dann irgendwann angefangen zu jobben als Setaufnahmeleiterin bei so Werbedrehs. Und hat da eine Frau kennengelernt, die Komparsinnen gesucht hat für den Debütfilm von Sherry Horman.
Die eine ganz tolle Regisseurin und Ehefrau von Michael Ballhaus, dem legendären Kameramann.
Genau, war sie damals noch nicht, sondern eine junge Absolventin von der Filmhochschule in München. Und die hat ihren Debütfilm gemacht und hat eine kleine Schwester der Hauptrolle gesucht. Und mehr als Witz wurde ein Foto von mir gemacht und vielleicht will sie mal Komparsin machen für, ich glaube, 52 Mark pro Nachmittag. Und Sherry hat ein Bild von mir gesehen und fand, ich sah süß aus und dachte sich, ja, vielleicht kann die auch spielen. Und wie genau das lief, weiß ich gar nicht mehr, aber ich hatte dann meine erste Rolle. 10 Drehtage, 3000 Mark verdient.
Hallo?
Ja, war viel
das
Geld.
Das ist aber wirklich viel.
Ich habe mein eigenes Konto eingerichtet, genau, ich war 91, war 11 Jahre alt und fand das ganz, ganz, ganz toll und aufregend.
Das kann ich mir vorstellen. Entsprach es in etwa dem, was du sowieso schon gespielt hast, weil dieses Bekanntsein vor einer Kamera, war dir klar, dass das ein Beruf ist?
Nee, ich wusste erstens nicht, dass es ein Beruf ist, ich hab das überhaupt nicht als Arbeit empfunden. Gleichzeitig waren meine Eltern da sehr streng, weil in dem Moment, wo du als Kind ein paar Sachen gemacht hast, dann, das heißt ja fürs Talent für später gar nichts, was man ja oft sieht an Kinderstars. Aber trotzdem, wenn man so eine bestimmte Natürlichkeit hat vor der Kamera, gibt es halt ganz schnell Kasserinnen, die dich unter ihre Fittiche nehmen wollen und man kriegt dann recht viele Angebote. Meine Eltern waren sehr streng mit, damals waren noch keine Serien, das würde jetzt heute würde man das nicht mehr sagen, weil die Welt sich völlig geändert hat, damals waren die ganz, auf keinen Fall Serie, auf keinen Fall Vorabend und waren da recht streng in der Auswahl und auch immer nur in den Sommerferien und die Schule durfte nicht leiden und so. Und ich fand es toll, weil ich ganz früh das Gefühl hatte, ich wurde ernst genommen. So, fand ich irgendwie fantastisch. Im Nachhinein, wenn ich jetzt Kinder am Set sehe, merke ich natürlich, dass man sich unfassbar viel Mühe gibt, wenn man will, dass die funktionieren. Man tut alles, damit die sich wohlfühlen. Und das führt auch dazu, dass die natürlich oft sehr verwöhnt werden. Und ich weiß nicht, ob das wirklich gesund ist, für Kinder an einem Filmset zu sein. Ich glaube, ich habe es relativ unbeschadet überstanden.
Und
zum Glück, es gab aber auch damals noch nicht diesen riesen Fame. Also es gab kein Social Media oder es war auch nicht, dass man... Das waren dann so Filme, es waren auch eher so Kunstfilme, die haben dann die Eltern von den MitschülerInnen geguckt. Und die Kinder in der Schule haben das nicht mitgekriegt und ich habe das auch.
Und du hast es auch nicht erzählt?
Ich habe das vor meinen besten Freundinnen, die wussten das. Es waren so 3, 4 Mädchen, mit denen ich sehr eng war und den anderen wurde das Ich habe das gar nicht mal, das war mir unangenehm, ich habe es nicht so rum erzählt.
Hast du denn sowas wie Theater AG daraufhin gemacht oder so? Also bist du dann da dran geblieben, um dir da so eine Muskulatur, ach interessant.
Nee, da habe ich komischerweise im Nachhinein denke ich, Mist, warum, ich wurde 3-4 Mal gefragt von dem Herr Hahn war das, der sah aus wie der Sänger von Depeche Mode. Das werde ich nie vergessen. Der hat mich ein paar Mal gefragt, ob ich nicht eine Theater AG wollte und es war doof von mir. Ich habe gesagt,
warum?
Nee. Ich also hatte Angst, dass weil ich schon Filme gemacht habe, ist die Erwartung so hoch und ich werde dem nicht genügen können.
Aber warum ist es doof? Das interessiert mich eigentlich eher. Warum ärgerst du dich da jetzt im Nachhinein drüber, weil es ist doch alles super gelaufen?
Ja, naja, also ich hatte so Mitte der 20er, habe ich schon auch viel Scheiß gemacht, um Geld zu verdienen. So kann ich jetzt, und da hätte ich vielleicht die Möglichkeit, also ich glaube, dass sozusagen durch diese, so ein inneres, es gibt es ja oft im Leben, dass man, und es fängt ja ganz früh an, so Ideen von sich selber hat, was man kann und was man nicht kann. Und es wird dann zu so einem feststehenden Glaubenssatz, den man selber überhaupt nicht mehr hinterfragt. Wie zum Beispiel, ich hatte das, dass ich lange dachte, ich mag keine Konzerte, totaler Schwachsinn. Es war so ein Selbstbild, das ich hatte von mir. Hat sich jetzt zum Glück, löst sich das langsam auf. Ich bin gespannt, was ich noch so finde in den nächsten Jahren, was totaler Quatsch ist. So, und da war das eben, ja, Theater ist nichts für mich. Und habe ich mir eingeredet. Aber es war einfach nur Schiss. So. Und dann in den 20ern wäre es vielleicht, im Nachhinein jetzt, klar, ist alles super, oder läuft gerade alles super und ich kann mich nicht beklagen und so, aber einen anderen Weg einzuschlagen und mehr auf Bühnen zu stehen, habe ich mir dann in den 20ern schon gewünscht. Aber die Tür blieb mir insofern verschlossen, als dass ich halt, weil ich durchs Drehen halt nicht die klassische Ausbildung gemacht habe. Es ist nicht, dass ich das bereue, wenn mich da jemand an die Hand genommen hätte oder ich eine größere Offenheit gehabt hätte, hätte ich vielleicht noch mehr Möglichkeiten.
Und jetzt kommt die nicht ich ist, aber die wahrscheinlich sowas sagen würde wie, ja, aber dann wärst du möglicherweise nicht da angekommen, wo du jetzt bist, weil es ist ja schon
possible.
Dieses, es ist possible und da darf ich ja die Philosophin fragen. Es gibt ja sehr viele Menschen, die nach diesem Leitsatz leben, je ne regrette rien. So, wenn ich auf mein Leben schaue, denn genau ich will alle Fehler genau so, denn dann wäre ich genau an diesem Punkt und ich musste meine Erfahrung machen. Bist du auch jemand, der sagen würde, ich bereue nichts? Ohne dass, das ist jetzt keine Fangfrage, weil die Sachen, die man bereut, sind ja oft sehr schmerzhaft und sehr persönlich. Du müsstest das jetzt nicht sagen, was es ist.
Nee, ich bereue definitiv Sachen. Ich glaube, man darf sich nicht darin aufhalten, aber das ist ja auch immer zu sagen, ich habe alles richtig gemacht und es ist super so gelaufen, das ist, finde ich, ziemlich verblendet. Und ist auch nicht wirklich, glaube ich, nicht so ein, hilft nicht wirklich weiter, wenn man als Mensch wachsen will, so groß dieses Wort sich jetzt auch anhört. Und zum Beispiel Philosophiestudium. Ich bin saufroh, dass ich das gemacht habe. Ich habe das ja nebenher gemacht, neben dem Job an der Fernuni. Im Nachhinein hätten 5 Jahre auch gereicht. Das hätten nicht 10 sein müssen. So.
Du
weiß
hast
ich
doch,
aber erst aus heutiger Perspektive.
Du hast doch mal angefangen zu studieren nach dem Abitur.
Ja. Ja, ja.
Was war das, Philosophie?
Das war Philosophie, Archäologie.
Archäologie?
Ja. Ich habe genau eine Vorlesung besucht, die Frau auf der antiken Plastik. werde ich nie vergessen. Habe ich mir alles gemerkt. Manche Dinge bleiben hängen. Soziologie, ja. Und das habe ich dann aber wieder abgebrochen, weil das mit dem Schauspiel so schnell Fahrt aufnimmt. Ich habe sogar mal mich an der Journalistenschule hier in Berlin beworben und bin dann in die 2. Runde gekommen. Und dann habe ich zum Beispiel auch den großen Fehler gemacht, mich hinzustellen, weil es mir auch peinlich war. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eher eine weibliche Sache, dass man sich dafür schämt, wenn man was gerne möchte oder etwas fordert. Und ich habe wirklich einen ganz guten Text geschrieben. Also ich meine, ich kann nicht gut schreiben, aber ich dachte damals, ich könnte gut schreiben. Und bin in die 2. Runde eingeladen worden. Und da hatte ich so Schiss davor, dass die mich nicht wollen, dass ich mich so geschützt habe. Weiß ich nicht, war 22, 23. Ja, ich bin ja eigentlich Schauspielerin. Und ich habe ja gerade einen Film in San Sebastian. Und da haben wir gerade den Haufpreis gewonnen. Und ich so, oh Gott. Und hab da irgendwie groß rausposaunt. Ich hab's ja gar nicht nötig, weil ich selber mir nicht die Blöße geben wollte, etwas zu wollen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Und das sind so Verhaltensweisen, wo ich sagen würde, doch, das bereue ich. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie, klar, ich bin zufrieden, wie ich jetzt bin. Und ich glaube, das mit dem Spielen, das kann ich schon auch am besten. Und da bin ich auch in den letzten Jahren besser geworden. Also ich war eine okaye Schauspielerin und jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, ich kann ganz gut das, was ich mache. Hab ein Talent, was auch lange nicht der Fall war. Aber ich glaube, was ich bereue, ist, dass ich sehr schnell oft abgeblockt habe und mir nicht die Blöße geben wollte, was zu wollen oder das, nicht das um Hilfe jetzt, gebeten habe.
Das hast du jetzt zwei oder dreimal gesagt. Ja. Und das finde ich, da finde ich mich nicht wieder, weil du gerade kurz gefragt hast, ich weiß nicht, ob du das kennst. Dass man etwas will, ist ja eigentlich eine Sache, finde ich, das ist toll. Viele Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Sie wissen eher, es ist einfacher zu wissen, was man nicht will. Ne? So, wo man, oder wo man denkt, man will es nicht. Und insofern, wenn man etwas will, das hat mir eigentlich immer die Kraft gegeben, auf etwas zuzulaufen. Manchmal eben auch mit dieser Unvoreingenommenheit, die einem so viel Kraft gibt. Und super. Die einen manchmal auch genau dahin führt, weil man die ganzen Risiken noch nicht kennt, weil man sich da eben noch nicht zu viel Kopf macht, sondern einfach mal drauf zusteuert. Man will etwas unbedingt, man will, dass sich jemand in einen verliebt, man will, dass man einen Praktikumsplatz kriegt, wie auch immer. Dieser Wille ist ja oft das Tollste, was es gibt, ohne wenn man ihn noch nicht zerdacht hat. Ne?
Ja.
Aber dass du sagst, dass es dich gebremst hat, weil du dich nicht wohlfühltest oder dich nicht getraut hast, etwas zu wollen, das irritiert mich. Ich verstehe sofort, und das verstehen, glaube ich, auch viele der Zuhörenden, wenn man sagt, ich wollte in vorauseilendem Gehorsam oder bevor ich eine Absage kriege, mache ich es mir lieber selbst kaputt. Das verstehe
genau
ich.
Das ist es. Okay. Ich glaube, das beschreibt es wahrscheinlich besser, dass ich zu viel Angst hatte vor Zurückweisung. Mm. Super dumme Idee, dann Schauspielerin zu werden. Aber
ja, hat ja funktioniert.
Ja, schon. Aber genau, das hast du, glaube ich, viel besser beschrieben, als ich das gerade konnte.
Ja, wer weiß, was wir alle noch so könnten, wenn wir es uns doch bloß zutrauen würden. Aber das ist wahrscheinlich eines der 2500 Themen, die man mit dir antickt und dann verloren geht auf einem Fluss von Gedanken und Sätzen. Mhm. Wir leiten das Ganze jetzt mal, dein Einverständnis vorausgesetzt, um. Flash of Light spielen wir. Mhm. Roisin, wenn ich sie richtig ausspreche, yeah. Murphy.
Yeah.
Live in Berlin. Yeah. Siehst du, da ist es wieder. Du dachtest, du magst keine Konzerte, aber plötzlich. Und wann war das?
Ich habe jetzt die Aufnahme, die wir gerade hören, habe ich leider nicht live gesehen. Aber letztes Jahr in der... Ich weiß es nicht, nach welchem Großkonzern sie mittlerweile benannt ist, die Arena.
In der Musk-Arena.
Ja, komm. Ja. Und die Frau ist ja schon, also ich beobachte die, oder ich höre auch ihre Musik, die war früher mal Molokko-Sängerin und hat dann ihre Solo-Karriere losgelegt. Unfassbar tolle Sängerin, ganz tolle Musik. Dann diese Bühnenshow, wirklich ohne irgendwie groß viel Feuer und Tamtam und so. Trotzdem, sie hat wirklich echt abgefahrene Kostüme an, die sie oft wechselt. Und das macht so Spaß und es ist so erhebend und es ist so ein Gemeinschaftserlebnis. Und das ist, obwohl die haben auch schon, die LED-Wand ist schon auch cool. Die hat so eine Kraft und die wird auch mit jedem Jahr, dass sie älter wird, besser, was ich auch ganz toll finde. Also du merkst, da steht eine erwachsene Frau, die was erlebt hat. Und die ist eine der wenigen von diesen Stars, die für mein Gefühl einen guten, die hat so einen unfassbar witzigen Social Media Auftritt.
Ach.
Die macht so Clips, wie sie in so ein, ich glaube, so ein, irgend so ein berühmtes, so ein, zum Beispiel so ein Museum von so einem Architekten, ich weiß, Mies van der Rohe. Und sie läuft da durch und tut so, als wäre das ihr Wohnzimmer. Das ist so witzig. Und auch sonst hat die einfach eine ganz tolle Selbstironie.
Ach schön.
Und ja, ich finde die richtig, also mit der wäre ich gern befreundet.
Wer weiß? Hast du?
Nein,
hast
wir
du,
sind nicht in Kontakt. Leider. Schade.
Schauspielerin Lavinia Wilson ist zu Gast heute in der Hörbar Rust. Und wir haben vorhin angedeutet, es gibt ein aktuelles Projekt und das ist schon so eine Sache. Also Cassandra heißt es. Ich bin ja keine Science-Fiction-Freundin. Also es geht jetzt hier auch gar nicht um mich, natürlich.
Aber ein bisschen drauf.
Aber nein, aber nicht so sehr. Diese Serie ist so ein Mix in between. Es geht einerseits zurück in der Zeit, es geht aber auch ein bisschen nach vorne in die Zukunft. Und es gibt, und das Ganze spielt eigentlich mehr oder weniger in der Gegenwart. Das ist jetzt mal so sozusagen der Teppich, auf dem das alles stattfindet. Das ist eine Miniserie, ich glaube, es sind 6 Episoden.
Genau.
Und du spielst die Hauptrolle, Rollen, muss man quasi sagen, denn du bist sowohl echt eine echte Schauspielerin als auch eine ein Robo. Eine KI, ein Haushalts... Wie soll ich sagen?
Es ist ein großer Traum von mir in Erfüllung gegangen. Ich durfte endlich mal ein Haus spielen.
Du spielst ein Haus. Ja, wenn man so will. Ja.
Ich spiele ein Smart Home. Und ich spiele eine Frau, die in den 70er Jahren eine ziemlich tragische Familiengeschichte durchlebt. Das ist auch eine Familiengeschichte, auch eine Geschichte über unerfüllte Liebe, eine Geschichte über patriarchale Strukturen. Und es geht eher auch darum... Und genau, und diese Frau hat in den 70er Jahren gelebt, aber die Geschichte, man steigt eigentlich in der Gegenwart ein mit einer jungen Familie, die in ein Haus, das 50 Jahre leer stand, einzieht. Und dieses Haus hat so ein, da sind so Bildschirme in jedem Zimmer und da fährt so ein, erst ist der kaputt, der junge Sohn repariert ihn dann so ein Roboter rum. Und es stellt sich heraus, dass es das erste Smart Home Deutschlands war. Und dieser Roboter, der dann erwacht und sich der Familie andient als gute Fee, heißt Cassandra.
Und im sieht so aus, wenn ich das kurz sagen darf, sieht so aus, wie man sich das, glaube ich, in den 50er Jahren auch vorgestellt hat, wie so ein Hauscomputer aussehen würde. Ja. Der Kopf ist ein Bildschirm. Ja. Auf diesem Bildschirm bist du sehr adrett frisiert. Und ansonsten ist es eben auch so eine Figur, die auch so ein bisschen aus dem Zauberer von Oz so ein bisschen kommen könnte.
Ja, voll. Ne? Und auch ein bisschen unbeholfen und so. Das war eine ewige Diskussion, dass man, weil es natürlich total unmöglich ist, real sowas zu kreieren, sich zu überlegen, dass man trotzdem noch glaubwürdig denkt, dass es in den 70er Jahren von diesem Mad-Professor entwickelt wurde, der ihr damaliger Ehemann ist. Und wir erfahren im Laufe der Geschichte, wie sie in der Gegenwart dreht, die immer mehr frei. Ich will da jetzt nicht so viel verraten. Und wir erfahren gleichzeitig aber die Geschichte und was mit dieser Frau in den 70ern passierte. Und da sage ich, das spoilere ich auch nicht, weil das auch in den Trailern ist und recht bald klar wird, diese Frau ist irgendwann zu diesem Roboter geworden. Und wir sehen die Geschichte, wie das und warum das passiert ist oder ihre Bewusstsein wurde in den Roboter hochgeladen. Und deswegen, obwohl diese Serie jetzt immer mit dem Stichwort KI assoziiert wird, ist ja Cassandra eben gerade keine KI. Und wir haben auch das ganze Ding extrem analog produziert und auch mit Grund. Es gab auch eine Live zum Beispiel, diesen Avatar, der von mir erstellt wurde. Ich habe den live am Set animiert.
Das muss sehr anstrengend gewesen sein. Es nennt sich Motion Capture Technology. Du warst in einem, glaube ich, schalldichten Raum. Und ja, man merkt, diese Tage der Dreharbeiten haben der Schauspielerin nicht so viel Spaß gemacht. Dann dabei herauskam, kann sich sehen lassen. Genau. So, denn es ist aber auch schon ein bisschen, also Thriller, finde ich. Also es ist so.
Science Fiction, Thriller, Familiendrama.
Ja.
Und ich finde es auch teilweise richtig lustig, muss ich sagen.
Hat auch sehr lustige Parts.
Ja.
Also,
weil ja die Idee ist, dass auch dieses Bewusstsein von dieser Frau aus den 70er Jahren in der Gegenwart völlig outdated ist. Was ich ja gemacht habe, um mich vorzubereiten, sowohl auf, also ich werde immer gefragt, hast du dich unterschiedlich vorbereitet? Ja, auf technischer Ebene schon, aber vor allem ging es ja um, im Endeffekt ist ja sowohl die Cassandra damals, diese Hausfrau, als auch die Cassandra heute, die sind beide ähnlich eingesperrt, ob du jetzt der Roboter bist oder ans Haus gebunden bist und nicht rauskamst aus dieser Familie. Ist kein großer Unterschied. Und was ich gemacht habe, um mich vorzubereiten auf die beiden Cassandras, ich habe ich bin im Rabbit Hole versunken und habe mir original 70er Jahre Werbungen angeschaut.
Ich habe da mal etwas vorbereitet.
Ja, geil.
Ich habe das gelesen in einem Interview, dass du das gemacht hast. Und
der siebte Sinn.
Und ich kenne ja natürlich... Ist es denn überhaupt in Ordnung, wenn Frauen Auto fahren? Jetzt aber schön anschnallen.
Nein, weil sie machen sich Sorgen um ihren Busen wegen dem Anschnallgurt. Wirklich, seriously.
So, was habe ich denn hier? Ich habe und ich habe dann daraufhin einfach nur bei YouTube eingegeben, Werbespots 70er.
Okay.
Und da kommt ja so viel, ich meine, ich bin Jahrgang 67, also einiges von dem ist auch in mein Bewusstsein, also mein Unterbewusstsein gedrungen, ja. Ja, wenn man so will. So, und hier, ich habe jetzt nur einen rausgefischt. Die Tür geht auf und eine frisierte 40-jährige Frau tritt in ihre Wohnung, wird empfangen von ihrer Tochter. Einen Sohn gibt es auch noch, wie wir zum Schluss hören werden. Und es gibt eine verbiesterte, böse Schwiegermutter. Wahrscheinlich ist es die Schwiegermutter, die Mutter des Ehemannes. So. Wieso kommt die erst am Nachmittag nach Hause?
Hallo Mama!
Na, wie gefalle ich euch? Mhm.
Gleich kommt Horst. Und du hast noch nichts gekocht.
Doch, wir können gleich essen. Es gibt Schlemmertopf.
Schmeckt das denn?
Ja, mein Herzchen, von Müllers Mühle. Schmeckt wie selbstgemacht. Praktisch, nicht?
Riecht gut.
Was gibt's denn?
Dein Leibgericht. Serbische Bohnensuppe.
Ich heirate auch meine Frau, die kochen kann.
Schlemmertöpfe. Man schmeckt die Sorgfalt von Müllers Mühle.
So, alles klar. Und das war nicht die queere Tochter, die das sagt zum Schluss.
Aber es ist keine Satire.
Es ist keine Satire. Ich muss dazu noch sagen, die Mutter kam vom Friseur. Sie kam vom Friseur, woraufhin sie wirklich richtig genervt von der Schwiegermutter an der Tür abgefangen. So, jetzt kommst du nach Hause, gleich kommt Rolf nach Hause und das Essen steht nicht auf dem Tisch. Horst, Rolf, Helmut, Werner, scheißegal. Und auch wenn sie heute Sven oder Lars oder Kai heißen, vielleicht heißen sie sogar Anna und Ute und Else, ich weiß es nicht. Aber die Vorstellung, dass jemand anders diese Aufgabe hat, nur weil es sich um eine Frau handelt, dass ihr diese Aufgabe zugeschrieben wird, ohne dass es verhandelt wurde innerhalb einer Beziehung. Ich finde das ja völlig in Ordnung, wenn Paare, wenn Leute sagen, pass auf, ich finde das super, ich finde das gut, ich koche gerne, ich bin gern zu Hause, ich würde nicht in ein Büro gehen wollen, ich möchte nicht selbstständig sein, als Architektin, wie auch immer, ich würde gern das machen. Finde ich total in Ordnung. Nur wenn es erwartet wird, und es wurde von der ganzen Generation, es wurde von allen Frauen immer davor.
Ja, das Entscheidende ist ja, die Wahl zu haben. Und das ist das Tolle. Und das ist ja auch das, was zu verteidigen gilt in diesen Zeiten. Ja, und gleichzeitig, meine Mutter hat zum Beispiel auf der Premiere das erste Mal was von Cassandra gesehen. Es gab ja parallel, genau zu der Zeit, ging es ja los mit den 68ern. Es gab ja beide Welten. Es gab ja die Revolution oder die Rebellion und den Kampf dagegen, dem wir heute als nachfolgende Generation so dankbar sein sollten immer noch. Und trotzdem hat dieses unfassbar traditionelle Frauenbild noch existiert und Cassandra ist eben eine Vertreterin davon. Und wenn die auf eine moderne Familie trifft, clasht es natürlich und hat auch viel Potenzial für Humor. Also da wird schon auf die Kacke gehauen irgendwie. Ja.
Also alles dabei.
Ja.
Spiel, Spaß, Spannung und Schokolade in einer Serie. Cassandra läuft jetzt seit ein paar Tagen schon auf Netflix, 6 Episoden. Mina Tanda spielt noch mit und der Familienvater wird gespielt von
Michael Klammer. Ja, ganz toller junger Kollege, Joshua Cantara spielt den Sohn, Mary Tölle, und in der Vergangenheit ist Franz Hartwig mein toller Ehemann. Also jetzt toller Schauspieler in der Rolle, geht so. Und mein Sohn von Elias Grüntal. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Cast und ein netter, oder auch ein fantastischer Showrunner, Benjamin Gutsche, aus dessen Feder
das alles stammt.
Der Regisseur, genau.
Gut, wir hören jetzt Karma.
Oh ja, schön.
Karma's a Bitch, heißt es ja.
Ja.
Wenn du auf dein eigenes Karma-Konto so guckst, ist alles soweit ausgeglichen, soweit in Ordnung?
Wird besser, je älter ich werde.
Wie du das gleich sagst mit einer anderen Stimme.
Ja.
Okay, Goldie ist die Band, die Sängerin.
Sängerin, ja. Sängerin und ich glaube die DJ auch. Und Neuentdeckung letztes Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wo ich es gehört habe zum ersten Mal.
Bestimmt bei Radio 1.
Possible. Vielleicht irgendwo im Radio, stimmt. Und das ist dann, ich habe zu der Zeit, vorletztes Jahr sogar schon, und wir werden es gleich hören. Ich finde, das ist so ein, ja, es macht einfach unglaublich Spaß. Vor allem, es gibt so einen Moment, wo ihre Stimme so ein bisschen fast sich überschlägt und sowas ganz Raues hat und so, und abgesehen vom Text und von dem Beat und so. Ich habe zu der Zeit mit Helene Hegemann an Zeitverbrechen gedreht. Und wir haben eine Episode gedreht, die hieß Deine Brüder. Und irgendwie habe ich den Song entdeckt, als wir da gemeinsam gearbeitet haben. Und der hat es in den Soundtrack geschafft. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf.
Den Soundtrack von
Deine Brüder, von Zeitverbrechen. Ja.
Ah, von der filmischen Umsetzung.
Genau.
Okay.
Ja, egal, was wir auch wollen. Ich bleibe chilling, ring, ring, sehr, wie wir oft sind. Wir sind böse.
paar Lieder wegen Dingen hab ich Lieder wie du mich findest, das juckt mich ja niemals dazu, auf ihr Bier dazu, auf ihr Bier wie du mich.
Wir haben eben, als die Musik lief, uns kurz unterhalten über Kritik und darüber, ich habe dich gefragt, wie das ist, wenn man jetzt auch mal schlechte Kritik liest. Ich weiß, dass Cassandra sehr unterschiedlich beschrieben wurde. Es gab auch im Spiegel eine eher...
Es war ein harter Verriss. Ein richtig harter, böswilliger Verriss, nennen wir es beim Spiegel Online.
Spiegel Online. Wir erinnern uns immer wieder daran, über Geschmack lässt sich nicht streiten, ist die das korrekte Zitat, weil einfach die Geschmäcker verschieden sind. Und was willst du da jetzt irgendwie gegenhalten? Man kann sich da austauschen. Aber du hast ja auch andere Erfahrungen gemacht jetzt gerade, ne? Du hast über die Timeline.
Trotzdem, die Gleichzeitigkeit ist wirklich eine ganz abgefahrene Erfahrung, die ich gerade seit einer Woche mache. Das ist wirklich eine sehr intensive Arbeit für uns alle. Und das ist ja Donnerstag ist online. Es war auch eine große Werbekampagne vorher, was ja auch vielen Menschen vielleicht auf die Nerven gehen kann. Und wir hatten eben anfangs diese sehr schlechte Kritik. Und das ist ja für alle KünstlerInnen, wir sind von Kritik natürlich noch mehr abhängig als andere Berufsgruppen, weil man natürlich sofort immer existenzielle Ängste bekommt bei einer schlechten Kritik. Dass dann, man hat ja nicht unbedingt nur Angst, dass man scheiße gefunden oder nicht geliebt wird. Das ist das eine. Das andere, dass man Angst hat, dass man keine Jobs mehr bekommt. So, das ist ja auch eine existenzielle Frage.
Ja, klar.
Und so. Und das man sich immer wieder sagen muss, warum kann man nicht sich über Lob so freuen, wie man sich über Kritik ärgert oder wie das wehtut. Und auf der einen Seite gab es dann aber auch wieder gute Kritiken, dann gab es wieder ein paar schlechte und man kann auch so tun, als würde einen das alles nicht interessieren und das wegschieben. Und dann geht es online und dann kriege ich seit Donnerstag wirklich minütlich Nachrichten aus Indien, aus Brasilien, aus der Türkei. Wir sind auf Platz 1 in der Türkei. Wo ich mir denke so, why? Aber okay, warum nicht? Aus Frankreich ganz viele aus Südamerika, auch aus Nordamerika, jetzt langsam Kanada. Von ganz begeisterten Zuschriften, ich hatte das wirklich so nicht erwartet. Und das ja alles in Ländern, wo keine Werbung gemacht wurde, wo sich das wirklich langsam für Mund-zu-Mund-Propaganda in den ersten Tagen durchsetzt und wo Leute ganz berührt sind und auch Filmstudenten, die sagen, sie glauben jetzt wieder, dass man irgendwie Unterhaltung und Ernst miteinander vermischen kann und es hat ihnen neuen Mut gegeben. Und vor allem, was mich total freut, ist, dass ich ja sonst auf Social Media schon auch viel so, also wirklich jetzt so übergriffige oder super eklige Sachen kriege ich nicht, aber schon dieses ganz viele, ey, ciao, Bella, bla bla bla, wo man denkst du, ich antworte dir, was ist dein Problem?
Ach so, Nachrichten.
So Typen, genau. Ist hier der Durchschnitt von Nachrichten bestimmt 80-85% sind Hammer gespielt, total geil. Und das tut mir so gut.
Ja.
Und das Schönste war, dann war gestern, heute Morgen, ich schaue zweimal am Tag jetzt rein, weil mehr kann ich nicht, das macht mich fertig.
Was heißt reinhauen?
Ich schaue zweimal am Tag auf Social, genau, okay. Ich mach's aus, ich lösche immer wieder die App und gucke dann immer wieder rein, zweimal am Tag. Weil mich das echt, sonst hänge ich dann nur vor dem Feed und das will ich natürlich auch nicht, ich habe gar keine Zeit für.
Das meinst du jetzt nicht ernst?
Doch.
Du löschst nicht die App.
Doch, du kannst sie ja löschen. Dann ist sie nicht mehr auf dem Screen, ist super. Und man hat diesen Scheiß, man muss doch die eigene Sucht irgendwie in den Griff bekommen. Das ist auch, ja, was soll man machen? Aber das funktioniert für mich ganz gut.
Okay.
So, und wenn jetzt das Promo vorbei ist für Cassandra, dann lösche ich es auch wieder ganz für ein paar Wochen. Das tut mir, glaube ich, ganz gut immer. Und die schönste Nachricht war einfach, this is ultimate acting. Ich so, yes, genau das. Gut. Warum sehen das nicht alle so? Und genau, diese Gleichzeitigkeit, einerseits sich über gute Kritik zu freuen, schlechte nicht an sich ranzulassen, trotzdem ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist ein KünstlerInnen-Thema auf jeden Fall. Ich frage mich oft, wie es den Politikern damit geht.
Ja, das glaube ich, das frage ich mich auch. Und ob es auch so eine Wesenssache ist, denn... Genau so sehr, wie ich mich freuen würde, dass es bestimmte Menschen trifft, dass bestimmte Menschen durchlässiger sind für Kritik, wünsche ich mir bei anderen Menschen, dass sie nicht ganz so, also so, ich kenne nur Leute, die entweder zu kritikfähig sind im Sinne von, ja, ist mir doch scheißegal, so, oder sich dann zu sehr hinterfragen. Mhm. Und das, ja,
sag. Ich glaube aber, also gerade dieses Thema ist eine der wirklich wenigen Dinge, die ohne Ausnahme besser werden mit dem Alter. Glaubst du nicht?
Ich denke gerade kurz drüber nach. was man an sich selbst, also ich glaube...
Ich glaube, je älter ich werde, desto besser kann ich damit umgehen.
Was die Selbstkritik angeht. Ne? Also ich meine, Kritik ist ja, das eine ist ja, was von außen kommt, das andere ist ja, was man sich von innen, von selbst reinpfeift irgendwie. Ne? Dass man sich, das mag auch von außen, das ist mit Sicherheit auch von außen getriggert. Natürlich, ja klar, wir stecken da ja drin in so einem System. Ne? Ich würde ja von selbst nicht auf die Idee kommen zu denken, dass meine Beine zu kurz oder meine Augen zu klein oder irgendwas anderes. Nein. Genau. Nein, ich würde nie im Leben auf die Idee kommen. Mein Absolut. Hund würde nie im Leben auf die Idee kommen, zu sagen, findest du es komisch, dass ich so wenig Haare am Bauch habe? Never ever.
Absolut.
So, also was ist los? Und wir und das ist leider, war das war so ein Gebiet, das den Frauen und den Mädchen vorbehalten war und das immer den Frauen und Mädchen nach wie vor, es wird nach wie vor das größte Feld sein, aber auch durch Social Media ist es rübergeschwappt in die Jungs- und Männerwelt und in die queere Welt, die sich die auch immer schon mit einer Eitelkeit gehadert haben und auch die queere Welt mit all den Freiheiten im Kopf hat auch ihre Begrenzungen, wenn es um Jugendwahn gilt, ne? Also geht, oder das haben wir alle, wir haben alle unsere Beschränkungen und hinterfragen uns in einer Tour. Und die, die es sollten, tun es nicht. Ja, das ist ja so. Wirklich.
Das stimmt, ja. Ja.
Das ist schon ziemlich scheiße. Oder auch gefährlich manchmal. Oder auch, du wirst es an dir selbst sehen, du wirst es an Reaktionen von Freundinnen sehen. Oder auch selbst, wenn du jemand bist, der Freundinnen oder Freunden sagt, hier, hör doch mal auf, das war doch super, das ist doch klasse. Also wie lange manche Menschen brauchen, gerade junge Menschen oft, um etwas zu mögen, das sie selbst gemacht haben.
Ja, das stimmt.
Dazu zu stehen oder sich selbst auch zu mögen. Also insofern, da gebe ich dir recht, du hast gesagt, es wird im Alter besser. Also ich ruhe so sehr viel mehr in mir als früher, was ja nicht bedeutet, dass ich nicht auch selbstkritisch bin. Na klar, also ich glaube, wenn das wegfallen würde, das wäre doof. Da muss man, also ich meine, ich zähle noch auf Leute um mich herum, die das dann
mitkriegen.
An mich heran.
Nee,
die das auch, die auch vor allen Dingen Kritik an mich herantragen nach wie vor. Das ist ja auch wichtig. Das ist auch, dass du auch als Freundin oder Freund so ein Regulativ bist für andere. Ne?
Ja, absolut.
Okay. Miriam ist gerade noch eingefallen. Das hat sie mir hier mit einem Zettel signalisiert, den sie hochhält, dass hier noch etwas ausgeblieben ist, eine Information, ein Nachreichen. Elle Valencé, die wahnsinnig toll singende Französin, mutmaßlich. Und dein Song Freedom, warum du den ausgesucht hast. Weißt du das? Kannst du dich noch zurückerinnern?
Ja, kann ich. Du hast mich da auch gefragt, wo ich am meisten Musik höre. Wenn ich Auto fahren würde, würde ich diesen Song immer hören. Aber ich fahre ganz schlecht Auto, deswegen höre ich diesen Song dann nicht. Stattdessen war ich viel U-Bahn und Fahrrad und da habe ich immer Kopfhörer drauf. Und der Song läuft da ganz oft. Und ich mag den, weil wir uns ja alle immer nach Freiheit sehnen. Also ich find's eigentlich auch grundsätzlich schwierig, über Musik zu reden, weil hier immer so schön für sich selber spricht und in der Kombination von Text und Melodie ja viel mehr sagen kann, als was ich jemals mit Worten sagen kann. Aber was mich an diesem Song so berührt ist, also ich sehne mich immer nach einer großen Freiheit und dann habe ich immer mal Angst, dass es zu viel wird. Und es ist ja genau dieses Ding, when the darkness comes, dann gibt's die Freiheit. Wie weit traue ich mich hinaus? Wie sehr kann ich Alleinsein auch genießen zum Beispiel? Und das macht sie, weil ja sonst Freedom, was wir jetzt gerade zum Beispiel im US-Wahlkampf hatten, als dieser Beyoncé-Song immer an diesen ganzen Rallies gespielt wurde, was ja leider mir am Ende nichts gebracht hat, ist oft mit so einem Pathos behaftet, dieser Begriff. Und bei diesem Song hat der sowas Selbstverständliches und das liebe ich sehr.
Haben wir schon gespielt? Können Sie sich nochmal anhören? Wir sind jetzt bei einem ganz anderen Song. Wir sind bei Milva und da sind wir auch thematisch dann fast noch, ne, an Cassandra, glaube ich.
Ja, ich habe keine Angst. Das ist ein Song für alle, die es gesehen haben, werden sie es sofort verstehen. Die es noch nicht zu Ende geguckt haben, ohne zu sehr zu spoilern, ist es der Abspann und der letzte Song der letzten Folge von Cassandra. Und ich wusste nicht, dass ich kannte den Song nicht, das ist ein Schlager und diese ganze Serie, Benny, hat mich so irgendwie an diese Schlagerwelt rangeführt, vorher hatte ich damit so gar keine Berührungspunkte und ich habe aber diese, irgendwie über diese Beschäftigung mit Cassandra dann doch verstanden, warum so viele Menschen Schlager mögen, weil das so eine, es geht einfach, wenn man es zulässt, direkt ins Herz und hat so eine Einfachheit und gerade dieser Song, den Benny schon wusste, dass er ihn für diese Szene spielen möchte. Und wir haben die Szene gedreht. Und
Benny ist der Regisseur.
Benny, genau. Ich glaube, ich trete ihm nicht zu nahe, wenn ich verrate, dass ich habe gespielt, es war wenig Text, also der Text war schon vorbei. Und in dem Moment, er hatte seine Kopfhörer auf und die Szene war vorbei. Und ich gucke zu ihm rüber am Monitor und er hat so Tränen in den Augen. Und ich so, oh Gott, was ist denn los mit dir? Und er so, ich habe parallel schon die Musik gehört.
Und wir hören sie jetzt auch, wenn sie wollen. Weinen Sie. Milva, ich habe keine Angst.
Ich habe keine Angst. Ich weiß mich zu wehren. Ich lass mir mein Ich nicht so leicht versehren.
Ja, zurück in der Zeit, das war Milva, die berühmtesten roten Haare der Welt, für meine Generation jedenfalls.
Ah ja?
Ja.
Ich hatte von Milva vorher nie was gehört, bis ich an diesem Tag damit konfrontiert wurde.
So, jetzt gerade, als die Musik lief, als Milva lief, habe ich mit...
Klein mach nur Dolly Parton, aber egal.
Das gibt's auch gar nicht.
Entschuldigung.
Während die Musik lief, habe ich gerade Lavinia noch gefragt, hier, und wir müssen eigentlich noch einen Berliner Bezirk vervollständigen, weil wir dieses Spiel gespielt haben. Okay, wenn ein Bezirk Berlins eine Figur wäre, was würde sie tragen und welche Musik würde sie hören? Und wir hatten Kreuzberg, wir hatten Reinickendorf.
Ja.
Wir hatten Berlin als E-Pop. Mhm. Und jetzt gerade ist dir noch eingefallen, Klein Machno.
Dolly Parton. Irgendwie, also... Bling, bling, Glitz, große Haare, große Busen, enge Taille.
Großes Herz. Dicker,
großes Herz und vor allem ein bisschen punkiger als die nördlichen Schwestern.
Guck dir das an. Also ich glaube, da wird man sich gut wiederfinden.
Ja, ne?
Ja.
Und ich hätte auch fast Jolene mitgebracht als Song.
Oh. Ja. Ja.
In 10 Jahren dann.
In 10 Jahren vielleicht. Und vorhin haben wir uns kurz darüber unterhalten und habe ich gesagt, lass uns das doch mit offenem Mikrofon machen, denn da haben ja auch die Hörerinnen und Hörer was von. Du hast ja schon von deiner Freundin Helene Hegemann, einer Regisseurin und Autorin, Schriftstellerin gesprochen, die ja auch schon zu Gast war. Und ihr habt ein gemeinsames Projekt, für das wir jetzt hier, haben wir gerade beschlossen, Karten verlosen können.
Ja, was ist sehr das? Gerne. Ein gemeinsames Projekt, da würde ich mir zu viel des Ruhmes anheften. Helene veröffentlicht ihren neuen Roman im März. Striker heißt der, ist wirklich echt ein ganz, ganz tolles Buch geworden und es wird eine Premierenlesung geben im Großen Haus der Volksbühne am 14. März und Helene wird lesen, ich werde lesen, es wird auch Musik geben, Marie-Rosa Tietjen wird auch spielen und das einrichten.
Daniel Zillmann
kommt auch, Daniel Zillmann wird auch singen, was er mindestens genauso gut kann,
wie er großartig
spielt. Genau. War der auch schon mal hier?
Ja, natürlich. Ah, ja. Und ich werd zu euch kommen, auf jeden Fall. Also 2 der Freikarten sind schon mal weg, sag ich dir gleich.
Nee, du kriegst eine Karte und dann verlosen wir noch
okay.
2, würde ich sagen, ja.
2 oder 2x2?
2x2.
2x2 verlosen wir.
Und wir, freuen uns sehr, wenn das Haus voll wird, 14. März, ein Freitagabend.
Auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir noch eine Frage, die Hörerinnen und Hörer, das machen wir immer so, wir machen nicht einfach nur, schreiben sie uns.
Ja.
Pass auf. Aha, ich weiß was.
Ja.
Das ist gar nicht so schwierig. 2021 warst du auch, hast du die Hauptrolle gespielt in einer ARD-Serie, einer ganz, ganz tollen Legal Affairs, wo sich alle fragen, wo sind Staffel 2, 3, 4, warum geht's nicht weiter?
Gute Frage, Talk the RBB.
Ja, also großartig fand ich, war auch, glaube ich, verhältnismäßig erfolgreich. Du hast eine Medienanwältin gespielt, Leo, und hast dich beraten lassen von jemandem, den man kennt als Medienanwalt in der Szene. Wie heißt dieser Anwalt? Theoretisch könnten wir den eigentlich auch mal einladen. Hat der Humor?
Oh ja.
Ja, dann müssen
wir
das
vielleicht machen. Der würde auch sehr gerne kommen.
Ja, glaub.
Bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Gut. Wie heißt der Medienanwalt, von dem wir jetzt hier gerade sprechen, ohne seinen Namen zu nennen? Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer noch mit rein. Sie müssen Zeit haben am 14. März abends, um in den großen Saal der Volksbühne zu kommen, zur Lesung von Helene Hegemanns neuem Roman. So, das war's, meine liebe Lavinia. Es gibt noch einen letzten Song zum Abschied. Und der kommt von, was habe ich denn hier? Gala, Freed from Desire.
Ah.
Ach, das ist der, den wir kennen, so ein Tanzsong, oder? So,
absoluter Hit gerade zu Hause. Und zwar bei allen drei Kindern und bei den Gästen, wenn es gute Laune geben muss. Dann, also ist ein guter Rausschmeißer.
Okay. Und wenn Sie Lavinia Wilson sehen möchten vor der Kamera aktuell, die Netflix-Serie, über die wir vorhin gesprochen haben, heißt Cassandra. Dann bis bald und viel Spaß und viel Glück bei all dem, was Sie passiert.
Danke, gleichfalls.
Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.